Ladies and Gentlemen, es ist mir eine Ehre, heute mit einem Kollegen zusammenzusitzen, den ich seit circa 10 Jahren in seinem internationalen Werdegang als jungen Pastor, herausragenden Kommunikator und inspirierenden Leiter beobachten und anfeuern durfte. Mit nur 28 Jahren hat er bereits eine eigene Kinderhilfsorganisation in Äthiopien gegründet, 4 Jahre lang Metro World Child in New York City mitgestaltet, ein Amazon-Bestsellerbuch der Kategorie Praktische Theologie herausgebucht, Number One, über hunderte Speaking-Engagements weltweit und vor allem in der Dachregion wahrgenommen und bis vor kurzem als Jugendpastor in einer der größten und einflussreichsten Freikirchen Deutschlands gedient. Henok Vorku, Sohn, Bruder, Ehemann, baldiger zweifacher Vater und Freund ist heute im Studio. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Welcome to the crib, man.
Bam, das war krass. Schick mal zu, welcome schick mal dieses Intro zu. Ich muss mich mal so vorstellen.
Sehr, fresh, sehr gerne.
Fresh. Richtig geil, love it.
Wie geht's dir, Mann?
Ey, verrückte
24 Stunden. Du hast gerade eben schon was erzählt, ja.
Verrückte 24 Stunden. Hatten gestern ein Event in Berlin, im Motorwerk, Holy Spirit Night, durfte predigen. Und Leute, während meiner Predigt als Pastor wurde ich beklaut.
Und ich bin das so, ist so verrückt, Alter.
Ey, und ich sagte, ja, ich bin so, nein, ich werde niemals beklaut, ich bin schlau da. Und ich rede immer meiner Frau darüber. Ich sage, ey, du musst achten. Hat meine Sachen
Backstage.
Ja, Backstage gehabt. Mhm. Und MacBook, Portemonnaie, alles weg. Und ja, dann waren wir gestern Nacht noch auf Verfolgungsjagd in Berlin. Ein paar eschrigen Ecken, ey. Und irgendwann haben wir dann die Polizei eingeschaltet, weil wir es orten konnten. Hm. Jetzt kann alles passieren. Ich könnte jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, einen Anruf von der Polizei bekommen.
Geil, bitte, bitte, das wäre geil.
Ja, ist eiskalt. Die schreiben, ja, wir haben Durchsuchungsbefehl bekommen, wir dürfen rein ab 6 Uhr morgens. Aber ich denke so, ey, warum geht ihr nicht einfach direkt rein und holen meine Sachen? Ich will meine Sachen haben.
Bro, alles muss seine Ordnung haben, auch in Berlin, ne?
Das ist, aber that's my Berlin experience. Deswegen, krass, ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Hm. Aber ich bin froh, hier zu sein, und dich wieder zu sehen.
Ja, Mann, gut, dich zu sehen.
Ist einfach fresh. Und ja, Mann, es geht weiter. That's life, part of life.
That's life. Wir haben gerade eben schon bei der Testaufnahme gesagt, das sind manchmal trotzdem die besten Momente, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist oder müde ist, weil dann die raue Version von einem selbst rauskommt. Und sichtbar wird. Ich habe auch nicht so viel geschlafen. Wir haben jetzt gerade eine Frühmorgensfolge. Und deswegen, ich freue mich drauf, Mann. Richtig gut, dich hier zu haben.
Ey, danke.
Abgesehen davon, geht's dir gut?
Ja, yes, mir geht's gut. Mhm. Komme gerade aus den USA. Mhm. Hatte dann eine richtig coole Zeit gehabt mit der ganzen Family. Meine Frau ist hochschwanger, 8. Monat.
Ach so, 8.
Yes, Monat. Yes, 8. Monat. Es geht bald los. Ja. Anytime. Wir freuen uns auf Baby Nummer 2.
Krass, krass. Was ist die Gap zwischen 1 und 2?
Also genau 2 Jahre.
Hm, okay.
Das ist, unsere kleine Tochter wird jetzt auch dann April 2. Mhm. Deswegen haben wir genau 2 Jahre.
Krass.
Immer in 2-Jahres-Abständen. Wow. Sagte mal jemand. Kurzer Tipp mal so.
Kurzer Tipp, okay.
Nein.
Ja, nice, Mann. Also Glückwunsch schon mal an der Stelle.
Danke, danke.
Freut mich, ich sehe mal wieder was über Social Media und so. Und das letzte Mal, als ich da war bei dir in Stuttgart, da wart ihr noch kinderlos, oder?
Stimmt.
Doch, da wart ihr noch kinderlos.
Ey, Bro, ich glaube, wir waren da schwanger und wir wussten es nicht.
Das war's, ja.
Das ist so, wir haben es erst nach 3 Monaten erfahren. Hm. Ja, das ist so krass, diese Zeit war echt für unsere Ehe anstrengend. Und dann habe ich wirklich einen Satz zu meiner Frau gesagt. Hm. Ey, wenn du nicht schwanger bist, hast du keine Ausrede mehr. Weil es einfach voll emotional war. Wir waren dann im Urlaub. Und dann hat sie einen Schwangerschaftstest gemacht. Und ich war so, ey, Schatz, sorry. Ne, weil die Hormone, alles spielt verrückt und so.
Krass, krass, krass.
Schon verrückt, okay. Genau. Aber ich wusste es damals nicht, als du da warst.
Nee.
Ach, krass, du hast uns dann noch ohne Eltern richtig erlebt, ey.
Ja.
Ohne Kinder, ohne Eltern.
Als Zeit verfliegt, ich meine, das ist jetzt auch schon 2019 war das, ne?
Ja.
Nee, Corona.
Corona 2021, genau.
Ja klar, vor 2 Jahren eben, ja.
Genau.
Oder 3 Jahren, ja. 2 Jahre, 9 Monate so.
Genau.
Alright. Ja, krass, Mann. Cool, lass uns so starten. Wer bist du? Für die, die dich nicht kennen, gib uns die kompakte Version und in deinen eigenen Worten, wo beginnt deine Story?
Yes, also ich bin Henok, wir gehören ab 28, ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden, in Langen geboren.
Ach, in Langen?
Langen.
Wusste ich gar nicht.
That's the hood. Ich bin in Langen geboren.
Ich bin immer vorbeigefahren an Langen.
Ja, ja, das ist da im Langener Krankenhaus, da bin ich geboren. Und ich würde sagen, meine Story beginnt so richtig am 17. November 2011. Ich war mit einer Speiseröhrenentzündung im Krankenhaus und es war so mit die erste Lebenskrise. Hm. Und alles davor war gewöhnlicher Jugendlicher, Fußball gespielt, paar Leute abgezogen. Nein, Spaß, kennst du das?
Bisschen getribbelt.
Ganz wenig, ganz kleiner Hang zur Kriminalität. Nee, ganz entspannt. Ich war Klassensprecher.
Mm.
Ja, das war, ich habe mal gesagt, so, ich verspreche euch das Beste. Wir sind dann immer so Europapark und so Dings ausflügen gegangen.
Okay.
Genau, aber ich glaube, meine Geschichte fängt so richtig mit 2011, 17. November, weil dort eine erste richtige Lebenskrise und ich habe mich gefragt, okay, was mache ich mit meinem Leben? Was passiert, wenn ich jetzt abkratze? Gibt es einen Sinn im Leben? Und um das kurz zu machen, so bin ich zu Gott gekommen.
Hm.
Weil für mich war dann so, okay Gott, ich habe keinen Bock zu sterben. Und wenn ich sterbe, was passiert dann? Gehe ich in die Hölle? Keine Ahnung, gibt es überhaupt?
Hm.
Und das war richtig verrückt. Und am nächsten Tag, ich hatte das erste Mal gebetet, habe gesagt, Gott, wenn du mich heilst, dann werde ich mein Leben dir geben.
Mhm.
Und für einige, was mein Leben Gott geben, was bedeutet das? Das bedeutet so, ey, was du für mich geplant hast, here I am. Und heute bin ich Pastor, darf Menschen von Gott erzählen. Und ich hätte niemals das so auch ausgesucht als Berufung oder Beruf.
Mhm.
Aber ich habe damals ein Commitment gegeben. Ich hab gesagt, ey, wenn du mich an diesem Abend heilst, dann stehe ich zu deinen Diensten.
Mhm.
Here I am.
Mhm.
That's it.
Krass.
Da, aber das ist da, wo meine Story beginnt.
Mhm.
Und seitdem, alles, was ich halt tue, will ich halt tun, dass es einen Sinn hat.
Mhm.
Dass wenn irgendwann mal alles vorbei ist, dass ich sage, okay, krass, ich habe alles gegeben.
Ja, ja,
ja. Weil der Gedanke mit 16,5, wenn ich jetzt gehe, wenn ich jetzt nicht mehr lebe, was hinterlasse ich hier?
Mhm.
Das hat mich richtig zerfetzt. Was hinterlasse ich? Eigentlich nur Lügen, Schmerz, ich habe nichts Besonderes überhaupt auch in die Gesellschaft mit reingebracht.
Mhm.
Nicht Menschen inspiriert, nicht Menschen geholfen. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und da hat meine Story angefangen. Und dann ging alles eigentlich los.
Ja. Ja, crazy. Also du hast ja schon hier und dort die Geschichte erzählt gehabt. Aber um das nochmal vielleicht zu highlighten, ich denke, eine Schicksalsschläge oder wenn irgendwie eine Not eintritt, und dann so eine gewisse Urgency, eine Dringlichkeit da ist, merkt man oder reflektiert man ganz anders nochmal über sein Leben. Und ich meine, es ist ja auch in Ordnung, um das mal kurz auch zu erwähnen, mit 16 noch nicht viel erreicht zu haben.
Ja.
Weil noch in der, weißt du bist noch in der Schule und so, das ist in Ordnung, weißt du, dass du nicht die größte, inspirierendste Persönlichkeit bist.
Let's go, don't worry, 16-Jährige.
Ja, genau, das war jetzt kein Druck an die 16-Jährigen hier. Aber klar, trotzdem stellst du dir die Fragen dann ganz anders nochmal. Und merkst gut selbst, wie du mit deiner Mutter umgegangen bist, wie du mit deinem Vater, mit deinen Geschwistern umgegangen bist, ist vielleicht nicht die Creme à la Creme bisher gewesen. Und wenn halt so eine so ein Leben- und Tod-Spiel dann plötzlich da ist, kann es sein, dass man sagt, okay, hey, so will ich nicht weiterleben.
Yes.
Und es verändert komplett den Kurs deines Lebens. Und ich glaube, das ist ja auch dann bei dir geschehen. Du bist nie wieder der Gleiche gewesen.
Never.
Und hast Dinge angepackt und bist ein Macher gewesen und hast Stationen oder bist Situationen durchlaufen, die man dann in den jungen Jahren eigentlich nicht so typischerweise sieht und kennt. Nimm uns ganz kurz rein, was ist danach passiert? Warum bist du dann hier gelandet, wo du jetzt gerade stehst?
Yes, ich hatte angefangen, direkt danach mich mit dem Glauben zu beschäftigen.
Hm.
Mehr und mehr. Es wurde auf einmal realer. Ich konnte was damit anfangen, angefangen zu beten. Und wir hatten damals eine Jugendgruppe in Frankfurt gehabt, die ich mitleiten durfte mit einem Megateam. Und durften sehen, wie andere junge Menschen dann Gott begegnet sind.
Mhm.
und ich durfte meine Geschichte teilen. Ich weiß auch, das erste Mal, wo ich gepredigt habe, das war ein Silvester. Ne, das war dann von 2011 auf 2012, das heißt nach 1,5 Monaten. Und ich wusste, um meine Berufung zu leben, ich habe damals meinem Jugendleiter gesagt, hey, ich möchte den jungen Leuten von meinem Glauben erzählen. Mhm. Ich will erzählen, was passiert ist. Und alle meinten so, Bro, chill mal. So, entspann dich mal, du liest erstmal ein bisschen Bibel, keine Ahnung, machen. Und ich war so, nein, ich muss erzählen. Mhm. Ich muss allen erzählen, was ich erlebt habe. Und ich weiß noch, es war Mitternacht nach der Silvesterfeier. Und der Jugendleiter war nicht da. Ich habe die Tür zugeschlossen. I locked the door. Und ich habe meine erste Predigt gepredigt.
Okay.
Und in dem Moment, ich wusste, ich werde nichts anderes im Leben tun.
Hm.
Und das ist so krass. Kennt ihr das? Das ist so ein Moment, du tust etwas. Und ich hatte dieses Gefühl, I'm born for this.
Hm.
Und das war so krass. Und es hat voll viele Leute bewegt und berührt. Und dann war ich so krass. Ich habe eine Gabe, ich habe ein Talent. Ich kann reden.
Hm.
Aber ich habe nicht nur ein Talent, da ist noch irgendetwas. Und das hat mich so, keine Ahnung, ob das jetzt übernatürlich ist oder so, aber es hat Leute bewegt und dann war ich so, okay, es ist, was ist das? Aber das war so der Moment, wo ich wusste, das werde ich mein Leben lang tun.
Hm.
Das ist so krass. Und das hat mir geholfen, dann auch mein Leben so fokussierter auszurichten. Ja, und einige Jahre später bin ich dann nach meinem Abitur, übrigens Deutsch 15 Punkte, als Frankfurter Junge ist es sehr besonders. Einfach mal rausgloppen. Ich habe Deutsch die ganze Zeit gestruggelt. Und dann einfach mein Abitur hat einfach. Das ist eine andere Story.
Also eine der Prüfungsfächer dann.
Ja, ja, mündlich natürlich, schriftlich hätte ich verkackt.
Dang, Bro.
Aber 15 Punkte.
Kommunikator halt, ne?
Ich habe meinen deutschen Pass verdient. Kennst du das? Ich habe ihn verdient. Aber auf jeden Fall nach meinem Abitur hatte ich dann so das. Mein Herz war so, okay, ich möchte was machen.
Hm.
Parallel habe ich Projekte in Äthiopien angefangen. Ich bin einfach nach Äthiopien, wirklich mit meinen Eltern bin ich dorthin geflogen, habe geschaut, okay, wo kann ich helfen, wo kann ich andere Organisationen helfen. Hm. Startet die ganze Hilfsorganisation. Und dann nach meinem Abitur bin ich nach New York, weil dort gab es so eine Organisation, die sich um Jugendliche gekümmert hat in den Ghettos in Brooklyn und Bronx. Und dann dachte ich so, boah, krass. Und ja, und ich habe mich in Situationen und Sachen begeben, die auch nicht easy waren, die gefährlich waren. Hab dann direkt, keine Ahnung, Schießereien, alles mögliche erlebt und hab dann aber an jungen Leuten von Jesus erzählt. Ich sag so, ey, ihr müsst hier raus aus euren Gangs, ihr müsst raus aus eurem Lebensumstand. So, ne? Aus dem, was ich halt erlebt habe. Ich sag so, da gibt's so viel mehr. Mhm. Da gibt's so viel mehr im Leben für dich, als nur einfach zu existieren. So, ne? Du bist für viel mehr geschaffen.
Mhm.
So, ne? Und ich glaube auch, dass the art of being human bedeutet für mich auch, du findest heraus, wofür du geboren bist.
Mm, ja.
So, ne? Und das war so mein Ziel, als ich dann in New York war. Das war dann 4 Jahre, habe dann in Brooklyn gelebt, Brooklyn, Bushwick. Einfach genial. Die besten Jahre, ich war 18, 19, 20, also einfach geil, New York.
Mm-hmm.
Ich habe es richtig geliebt, auf Mission, aber auch einfach das Leben so zu enjoyen. Mm-hmm. Ich liebe das Leben zu genießen. Hab dort meine Frau kennengelernt, praise God. Münchnerin, Shoutout an alle Münchner, beste Stadt.
Nee.
you don't mess with people from Munich. sie war dann auch dort kennengelernt, ähnliche Geschichte. Äthiopischen Background, Deutschland aufgewachsen, auf Mission in New York, let's go.
Mhm.
Und das war schon echt besonders. Ich glaube, der größte Erfolg von meiner Zeit in New York war meine Frau. Und dann sind wir zurück nach Deutschland. Dann hat sich die Tür geöffnet, Teil vom Gospelforum zu sein.
Mhm.
Und ich durfte dort dann die Jugendarbeit leiten. Und wir durften gemeinsam echt erleben in den letzten Jahren, wie viele Tausende von jungen Leuten berührt worden sind von Gott. Haben viele Events gehabt. In Weißrussland, in Ukraine, in Russland, waren ja weltweit und haben Abende veranstaltet, wo wir jungen Leute von Gott erzählt haben.
Mhm.
Bis heute noch meine Passion.
Ja, ja, du kommst ja gerade auch von so einer Veranstaltung aus Berlin. Deswegen die Story von vorhin. Aber okay, mal ein wenig umgeschwenkt, sage ich mal, weil, wie gesagt, viele kennen deine Story, die aus dem Milieu kommen. Und vor allem ich als inaktiver Pastor gerade. Ich kenne ja auch so, ich sag mal, the political communication stuff so, ja. Mal alle christlichen Floskeln fallen gelassen. Ja?
Yes.
Alles, was du bisher typischerweise in Interviews sonst so formuliert hattest. Warum glaubst du, hast du dich entschieden, für Gott und Glaube? Und warum würdest du, wenn es der Fall ist, dich heute nochmal genauso entscheiden wie damals?
Weil das, was ich erlebt habe, echt war. Es war so real, realer als alles andere, was ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben erlebt habe. Und ich bin heute noch offen und sage, bring mir irgendetwas. Und ich bin bereit. Ich habe mir sogar gedacht, was wäre, wenn alles nicht stimmen würde? Irgendwann dieses Leben ist vorbei. Und dann, boah, das Christentum, das war alles nur eine Lüge. Dann würde ich trotzdem sagen, habe ich einen Sinn im Leben gehabt, einen Halt gehabt. Und ich habe nach Werten gelebt, die meine Familie segnet, Menschen um mich herum segnet. Oh, I cannot lose. Ich kann nur gewinnen. Und wenn alles stimmt und wenn das Christentum wirklich wahr ist und wenn Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, praise God, dann hab ich die Wahrheit gehabt und habe den Weg. Und deswegen, für mich, es war so real. Es war das, was ich erlebt habe mit Gott, es wurde lebendig für mich. Und für mich war das, ich konnte nicht anders als zu sagen, ich folge diesem Jesus nach. Und ich sage euch ehrlich, ich habe so viele Predigten damals gehört, ich war in den Kinderdiensten und alles, nothing. Du kannst christlich aufwachsen und alles Mögliche. Deswegen, ich glaube, der Glaube muss erlebt werden. Der Glaube muss erlebt werden. Es ist nicht nur Kopfsache. Und ich habe es erlebt in meinem Herzen und dann habe ich auch gelernt und habe versucht, das auch im Kopf zu verstehen. Und das ist eine coole Connection zwischen Kopf und Herz, was da gerade passiert. Genau, das würde ich sagen. Das ist, was mich auch an den Glauben hält und auch an Gott hält. Es ist einfach real. So, ich kann es nicht verleugnen und es ist so real und so gut. Ich muss darüber reden. Nein, ich habe gestern Berliner Döner gegessen, war fresh. Ich werde allen davon in Frankfurt erzählen. Ich habe meine Frau schon neidisch gemacht. Ich so, nice. Weißt du, wenn du was Gutes geschmeckt hast und erlebt hast, so, du behältst es nicht für dich. So.
Ja.
Und deswegen bin ich dankbar, dass ich das zu meiner Berufung gemacht habe.
Schön. Was würdest du Leuten sagen an der Stelle, die bisher weniger damit zu tun hatten und die vielleicht nicht unbedingt direkt damit was anfangen können, wenn sie über den Glauben was hören oder an sich, weißt du, Gott, Jesus Christus, Bibel, all das einfach eher befremdlich wirkt bisher für sie. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Ich würde den Menschen sagen, lass dich mal drauf ein, aber ohne diese ganzen Sachen, die du vielleicht im Kopf hast über Gott, über Glauben und auch über Kirche. Weil so viel Enttäuschung ist da und da ist so viel Schmerz. Und diesen Schmerz kann man nicht ignorieren. Da, wo Menschen sind, da ist einfach sehr viel Schmerz, da ist sehr viel auch Komisches, auch sehr Religiöses. Und vielleicht wurdest du zum Glauben introduced auf eine Art und Weise, die echt schrecklich ist. Und du denkst dir so, ich will gar nichts mit Gott oder dem Glauben zu tun haben. Was machst du da? Du raubst eigentlich etwas, dem eine Chance, eine Möglichkeit zu haben, das ganz neu kennenzulernen. Und ich sage immer zu Leuten, lass dich doch drauf mal ein, auf einer entspannten Weise. Das heißt, leg mal alles weg, was dich vielleicht davon abhält. Oder die Vorurteile, ne? Die Vorurteile, die du über das Christentum hast, über Gott und den Glauben. Sag, okay, ey, wenn es dich wirklich gibt, wenn du real bist, dann zeig dich mir. Und du kannst wirklich dieses Gebet ganz simpel sprechen. Gott, wenn du wirklich real bist, dann zeig dich mir. Nicht irgendwie, keine Ahnung, hinknien, du musst jetzt 50 Bibelverse oder sowas lesen, sondern ganz entspannt. Gott, wenn du wirklich real bist, dann zeig dich mir. Und vielleicht mal auch eine Kirche oder so besuchen, ohne, ja guck mal, wir alle leben in diesen ganzen Vorurteilen. So, ne? Und Leute, nicht jede Google-Bewertung stimmt.
Jemand hat mal gesagt, nur weil du eine schlechte Erfahrung mit einem Restaurant hattest, heißt es nicht, dass alle Restaurants schlecht sind.
So good.
Und dass man nicht essen gehen sollte.
So good.
Und deswegen, ja, stimmt schon.
Deswegen, so gib dem eine Chance.
Ja.
Und ja, weil für mich war auch damals war alles so, ich dachte, es ist der Glauben meiner Eltern. So, ich lebe mein Leben, aber ich habe es dann für mich selber entdeckt. Und das ist, wo es dann echt und persönlich wird.
Ja.
Weil viele leben den Glauben von jemand anderem. Sie leben den Glauben von ihrem Pastor. Das heißt, die sind auch abhängig von seinen Worten. Du musst dein eigenes Glaubensleben haben. Ne? Und, das auch für dich herauszufinden. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, jeder probiert alles aus. Die wievielte Droge haben wir ausprobiert, um zu schauen, okay, was macht es mit mir? Wie viele Dinge probieren wir aus, und um Glück zu finden, Frieden, Freude zu finden? Da kann mir niemand sagen, so, und die Bibel redet davon, dass wir das in Jesus finden. Er ist der Friedefürst, der Frieden bringt. Er bringt wahre Freude. So, try Jesus. Das hört sich richtig cheesy gerade an.
Wie so eine schlumpfe christliche Werbung. Ah.
Geil.
Ja, ja. Aber klar, also why not so, ne, an der Stelle. Wenn wir bereit sind, alles Mögliche mit uns selbst anzustellen, auf der Suche nach Antwort, warum nicht?
Yes.
Ein Weg, der vielleicht manchmal zu gut scheint, um wahr zu sein, oder wo es sehr oft rosa-rot klingt.
Ja.
Was gar nicht der Fall ist, ja. kurze Side-Note oder kurze Side-Note an der Stelle, aber am Ende des Tages vielleicht doch die Antwort sein könnte auf alles, wonach du dich sehnst. Und, naja, ich habe schon gesagt zu Kollegen und so, das ist der erste Church-Talk hier, den wir haben werden.
Let's go.
Deswegen keine Entschuldigung, weil es sind wir, das ist unser Background, ja.
Yes, yes.
Aber einfach nur eine Vorwarnung, um den Kontext zu legen für jeden, der gerade zuhört. Ja, aber ich glaube, ich fand es einfach extrem spannend, von dir zu hören, weil, wie gesagt, ich kenne das aus meiner eigenen Perspektive, meiner Story und in der Tätigkeit, in der ich unterwegs war, dass man irgendwann schon auch schnell in den Trott reinkommt, ne, weil man die Story über und über erzählt hatte und irgendwann nicht mehr, oder man steht natürlich dahinter, es ist seine eigene Story, aber man hat so ein bisschen die Realness vergessen oder ist ein bisschen verloren gegangen in dem Ganzen, weil es nur noch eine Floskel geworden ist. Ne? Aber gut, ich glaube, du bist vor allem in deinen Predigten und in deinen Speaking-Moments und so weiter schon für jemanden bekannt, der sehr real oder sehr authentisch ist.
Yes.
Und der mit seinem ganzen Sein dahinter steht, hinter dem, was er sagt. So, ne? Okidoki, man. Aber wir machen mal weiter.
Let's go.
Was bewegt dich jetzt gerade?
Boah. Wenn ich ehrlich bin, ich stelle mir gerade die Frage, wie kann ich das Leben, das mir Gott jetzt gegeben hat, so laufen, dass es am Ende ihm richtig Ehre bringt. Wenn ich das jetzt mal einfacher versuche zu formulieren, es passiert momentan so viel in der christlichen Welt, was schmerzt. Wo Vorbilder fallen, der Mensch, der fehlerhaft ist, dass es offenbar wird. Also wirklich gefühlt wöchentlich hörst du Stories von auch Leuten und Vorbildern, die so einen richtigen Schiffsbruch erleben in ihrem Leben. Und ich stelle mir die Frage, wie kann ich das, was ich jetzt lebe, weiter gesund machen? Ja, das ist eine Sache, die mich gerade bewegt. So, wie kann ich auch langfristig noch nicht Einfluss haben? Mir geht es nicht um Einfluss, sondern einfach langfristig in dem Leben, wo Gott mich haben möchte. Wie kann ich genau für das leben, wofür ich auch berufen bin? Das bewegt mich gerade. Dann bewegt mich momentan, weil wir jetzt gerade mitten in der Kirchengründung in Frankfurt sind.
Warte. Ja, nicht so schnell.
Okay.
Nicht so schnell, das heben wir uns nochmal auf. aber nochmal zurück zu dem ersten Punkt. Ich erinnere mich, dass wir in unseren Gesprächen immer dann, wenn wir uns gesehen hatten, so vielleicht einmal im Jahr so ungefähr, in den letzten Jahren, dass das schon ein Thema war. Ne? Und das ist ja nicht nur, ich sag mal, dein Thema, sondern das ist das Thema vieler Pastoren vor allem oder jungen Pastoren und hoffentlich auch Altpastoren.
Yes.
Aber genau darum geht es ja, irgendwo nachhaltig im Dienst, nennt sich das, oder so beschreiben wir das, zu sein. Und ich weiß noch, wir hatten einmal über ein Buch gesprochen.
Yes.
Das hieß, ich glaube, The Dark Side of Leadership oder so ähnlich.
Yes. Dark Side of Leadership, genau.
Dark Side of Leadership, ja. Wo es genau darum geht. Ne? Also nur weil du dich gemeldet hast für den geistlichen Dienst, heißt es noch lange nicht, dass nichts passieren wird, ja. dass du vor jedem Skandal verschont bleibst und dass du vor allem plötzlich keine eigenen dunklen Seiten mehr hast, sondern vor allem jetzt plötzlich damit dich konfrontiert siehst und es anpacken musst, selbst ja. aktiv, proaktiv, weil sonst wird es auf dich zurückkommen.
Ja, safe.
Und dann im Normalfall nicht, okay, da ist mal was passiert, sondern weil du irgendwo eine Plattform bekommen hast, weil du eine gewisse Reichweite durch diese Plattform erhalten hast und weil du in einem gewissen Licht auch stehst, die Konsequenzen in sehr, sehr vielen Fällen viel fataler sind, als wenn es irgendjemand ist, sage ich mal.
Extrem.
Weil eine gewisse Verantwortung, Verantwortung eben mit einhergeht in dieser Rolle als, als Pastor. Scandal of Church sozusagen. Ja. Nicht Scandal of Grace. Ja. Aber was denkst du, sind so Punkte, die dich in dem Ganzen abgeschreckt haben? Und beziehungsweise, wo hast du dir selber Leitplanken gesetzt in deinen jungen Jahren, um eben nicht in die Schlucht zu fallen?
Yes. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema the dark side of leadership, wie kann ich nachhaltig gesund sein und nicht in Skandalen verwickelt werden. Sagte ehrlich, jeder dachte oder jeder denkt, das wird mir nie passieren. Und dann ist es Leuten passiert, wo alle dachten so, never. So bei dem haben wir gedacht, okay, aber diese Person, jetzt ohne Namen zu nennen, wie kann das sein? Was hat es mit mir gemacht? Demut. Ich bin demütiger geworden. Das heißt, ich stehe morgens auf und sage, wer bin ich überhaupt, dass ich denke, dass ich nicht fallen werde. Doch natürlich werde ich alles dafür tun. Alles dafür tun, um nicht in irgendeinem Skandal mit drin zu sein. Ne? Und wie gesagt, das bewegt mich. Ich will den Lauf so laufen, dass es am Ende Gott Ehre bringt. Ich habe ganz früh starke Systeme in mein Leben eingebaut, die mir einfach helfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt unterwegs bin, ich reise niemals alleine. Ich bin niemals alleine im Hotel. Ne, auch heute, ich habe im Hotel übernachtet und ich war nicht alleine. Es ist immer jemand mit mir. Und das hat mir geholfen, einfach mich zu schützen. Ich bin, und das ist so, weil ich habe meine Erfahrungen gemacht mit 18, 19, wo ich dachte so, boah, das kann gefährlich sein irgendwann. Ne, wenn ich alleine dann irgendwo am Predigen bin in Jamaica, in Kingston und bin dann als 21-Jähriger alleine und bin dann in Hotels und dann, ja. Und das ist halt die Sache, der Mensch ist schwach und hat seine Fehler. Und wie du es auch gesagt hast, wenn ein Pastor fällt, also News, jeder redet drüber, oh mein Gott, warum? Weil er hat ihn auf so einer hohen Position gestellt, aber am Ende ist es ein Mensch, wie jeder andere, hat die gleichen Struggles. Gleichen Gedanke, gleichen Insecurities, gleiche Ängste. Ist immer noch, ist Mensch. Ja? The art of being human, we're all the same. Da gibt es kein, nur, okay, hat er eine größere Verantwortung. Und die Bibel sagt auch, wehe den Lehrern, die sich auf den Lehrstuhl stellen, weil sie werden auch anders gerichtet. Das heißt, schon eine andere Verantwortung auch, die man in der Position hat über sein Leben, weil man auch verantwortlich ist für Menschen. Und deswegen muss man das auch richtig ernst nehmen. Und ich glaube, gute Systeme und Strukturen kreieren, die dir einfach helfen zu gewinnen. Und nicht denken so, I got it, it's easy. It's all good. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Ich bin sehr dankbar für meine Frau. Sie ist ein riesen Support in dem ganzen Thema. Wir reden auch offen darüber. Und das ist für jeden anderen. Für mich ist so, ich habe für mich ganz klar gesagt, in dem Moment, wo ich merke, ich kann diesen Weg nicht mehr laufen. So, I will not preach anymore. Der Grund ist, für mich ist so, ich kann nicht, und das ist, ich verstehe nicht, wie Leute, das ist, was ich nicht verstehen kann, wie Leute ein Doppelleben führen können. Ich so, wenn du ein Leben führen willst, was komplett gegen das Wort ist, dann predige es doch gar nicht. Like, live that life then. Weil am Ende bringst du mehr Schmerz für die Kirche und für Menschen, die wirklich einen Glauben daran haben. Hm. Und für mich ist so, boah, mein Glaube ist nicht nur so ein Lippenbekenntnis, mein Lebensbekenntnis. Mhm. Und wenn es nicht mehr mein Lebensbekenntnis ist, dann wird es auch nicht mehr mein Lippenbekenntnis sein und dann werde ich auch nicht mehr nach dem wandeln. Mhm. Ja, und das wird nicht vorkommen, safe. Mhm. Und deswegen schaue ich immer, dass der Glaube lebendig ist, dass es einfach echt ist. Mhm. Und ich glaube, da kommt halt der Schmerz, wenn das immer so zwei verschiedene Seiten sind. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen Teachings, wir brauchen Lehren drüber, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, die ehrlich sind, die raw sind, die von ihren Problemen teilen, die davor nicht Angst haben. Und so. And I think it starts with a conversation like this. Mhm. Ja,
ich denke auch, also der erste Schritt ist Ehrlichkeit, sich in den Spiegel selbst zu schauen oder ja, in den Spiegel zu schauen und zu merken, okay, manchmal sind es nicht die äußeren Einflüsse, die größte Gefahr in meinem Leben darstellen oder weißt du, in meiner Berufung, sondern es ist, oder ich bin es.
Ja.
Es gibt eine Version in mir, einen selbstsabotierenden Son, ja, der immer wieder in Situationen hervorkommen wird und diesen selbstsabotierenden Son oder dieses Ego einzuschränken oder in gewissen Systemen mit zu bedenken, ist, glaube ich, the key in dem Ganzen, weil du wirst diese Version von dir selbst nicht los.
Auf keinen Fall.
Sie wird immer da sein, weil du Mensch bist. Und es ist okay, dass sie da ist, dass du diese Gedanken hast, dass du mal schwach bist, dass du nicht immer integer, weißt du, gewillt bist zu sein und so weiter und so fort. Aber wenn die anderen 95% deines Ichs sich nicht darauf vorbereiten, dann wirst du fallen aufgrund dieser 5% in dir. Und deswegen, brauchst du die Beziehungen um dich herum, brauchst du die Verbindlichkeiten um dich herum, brauchst du die Systeme, brauchst du die Check-ins mit Leuten, und brauchst du die Ehrlichkeit wahrscheinlich und den Mut, die Dinge anzusprechen und die Leichen aus dem Keller zu holen. So, ne?
Ja, sehr, sehr stark. Und das Krasse ist ja, wir hören momentan von sehr vielen Skandalen. Mhm. Ich habe mir gedacht, ne, von 100 jetzt Leitern, die wir vielleicht kennen, wenn 10 jetzt gefallen sind, so, wie sagt man das so, Bad News always verkauft sich viel besser. Mhm. Sind aber 10 von 100. Das heißt, das sind 90 Leute, die treu waren, die in Integrität gelebt haben, die wirklich das gepredigt haben und aber auch dann gelebt haben. Aber keiner redet über diese 90%. Der Pastor vielleicht einer kleinen Gemeinde in einem Dorf, der über 50 Jahre treu ist. Na, und dann hört man nur oft. Und das ist halt so, manchmal hat man das Gefühl, dass dieser Skandal gerade größer ist, aber das ist nicht die Wahrheit. Da gibt es so viele gute, treue Leute, die das richtig ernst nehmen und das gut gemacht haben. Auch die schon jetzt von uns gegangen sind. Wirklich die diesen Lauf gelaufen sind des Glaubens. Und deswegen, da darf man sich auch nicht zu sehr reinsteigern.
Ja, ja. Und alles schwarz malen dann.
Ja, weil das halt so schlimm ist. Ja, Social Media sind halt direkt.
Scandal of Church.
Boom. Lass uns Podcast starten. Scandal of Church.
The Scandal of Church Pod.
Oh man.
Ja. Oh, gibt's, glaube ich, schon. Sowas ähnliches.
Okay, witzig.
Aber nicht in dem Format, ich glaube, was wir im Kopf haben. Naja, keine Schleichwerbung. Bro, du bist ja auch auf Social Media unterwegs.
Yes.
Und hast eine gewisse Reichweite auch. Tausende von Followern, ich glaube über 20.000 gerade aktuell, was ich gesehen hatte. Hast du einen YouTube-Kanal?
Nee. Ich habe einen, aber der ist inaktiv.
Also, okay. Okay. Gut, aber was ich sagen will, ist, du machst deine Runden.
Yes.
Ja? Du kreierst gewisse Wellen und damit einhergehend in unserem aktuellen Zeitgeist ist es ja auch eine gewisse Trendsache, ja? Sich zu präsentieren, in einem gewissen Licht sich darzustellen, sei es positiv und negativ, ja, mit beiden Seiten einfach verbunden. Aber vor allem jetzt als Pastor, wie ist es so? Weil im Normalfall macht es jemand, um seine Personal Brand zu bauen, um, ne, marketingtechnisch, eben zu wachsen und dann seine Produkte zu verkaufen und so weiter. Nun hast du nicht das typische Produkt. Ja? Mhm. Irgendwo in deiner Message hast du was anderes, was du in dem Sinne kostenfrei verkaufen willst.
Let's go. Let's go.
Und gleichzeitig kriegst du aber mit, wie es vielleicht so ist, als dann Christian Influencer von mir aus oder einfach als jemand mit Reichweite auf Social Media Kanälen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Weil es macht ja auch was mit einem. Mhm. Zu sehen, oh, okay.
Leute folgen.
Leute folgen. Jedes Mal, nachdem ich irgendwo gesprochen habe, hunderte von Followern, die dazukommen, Kommentare, Lob, Sichtbarkeit, tausende von Views, Punkt, Punkt, Punkt. Was hat es mit dir gemacht? Was macht es immer noch mit dir? Wie gehst du damit um? Und in diesem Gespräch von, ne, Money, Sex, Fame und so weiter als Trap, wo spielt dieses Fame-Ding für dich mit hinein und wie gehst du damit um?
Sehr gut. Ich habe früh eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, das ist nicht meine Identität. Mein Social-Media-Account ist nicht, wer ich bin. Und jetzt war's, jetzt sagen Leute, bist du jetzt fake oder so? Und so nein, was ich sage ist, dass ich meine, weil die Identität sagt das Tiefste über dein Inneres aus, wer ich im tiefsten Kern bin. Und das ist nicht mein Social Media. Hm. Social Media ist für mich ein Outlet, wo ich einen Überfluss, wo ich das teile, was gerade in meinem Leben abgeht. The good, the bad, the ugly, everything. Hm. Ich habe früh mir gesagt, so that's not my identity. Warum? Wenn es mal dann gut läuft, dann pusht es dich. Und dann, wenn es schlecht läuft, dann macht es dich kaputt. Hm. Und dann war ich so, ganz ehrlich, I'd rather be successful in meiner Ehe, mit meinen Kindern, in meinem Inner Circle, dann auf Social Media. Hm. Weil wirklich real sein passiert nicht in einem großen Circle, sondern im Inner Circle. Mhm. So, du kannst mir nicht sagen, ich bin real vor 20.000 Leuten. Mhm. Die kennen dich nicht. Aber du kannst, wo du wirklich real sein kannst, ist vor deinem Bruder, vor deinen Eltern. Da kommt dein wahres Ich raus. So. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, Social Media ist für mich ein Outlet, ist auch ein Tool. Vielleicht ist hier auch klarzustellen, ich habe, glaube ich, noch nie das in einem Podcast gesagt. Ich bin kein christlicher Influencer. Shout out an alle christlichen Influencer. Ich bin kein, ich glaube, bei mir der Unterschied, ich bin einfach jemand, ich bin Pastor, ein Prediger, der predigt und dann Leute folgen mir, weil die noch weitere Predigten hören wollen. Ja. Wenn wir jetzt die Definition von Influencer schauen, wenn ich ein Influencer wäre, wäre ich ein richtig schlechter Influencer. Weil wenn mir Leute was zuschicken, ich verlange gar kein Geld und ich mache trotzdem Shoutout, weil ich gerne die Pullis feiere oder so Sachen. Deswegen schick mir gerne ein paar Hoodies zu. Ja. Deswegen, genau. Ich sehe das als Tool. Hm. Ich erinnere mich, als ich 800 Followers hatte. I remember. Und ich sitze bei mir in der Kirche und ich war so, boah, krass. Ich habe mehr Leute, die mir jetzt folgen, als Leute, die hier sitzen und dem Pastor zuhören. Hm. That is power. Und das war für mich so, ich schaue das erste Mal das Handy an und ich denke mir so, boah, krass, dass 838 Leute, ich will mich ganz genau daran erinnern, die mir jetzt folgen, die mir zuhören. Jetzt kann man darüber streiten, wer aktiv ist und so.
Ja, ja.
Da habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich kann auch meinem Glauben teilen. Und deswegen habe ich es als Tool gesehen und habe gesagt, wow, und das ist wie meine Berufung. Ich habe ja eben erzählt, ich kann das nicht für mich behalten. Und dann ist für mich Social Media ein Outlet, ein Tool, um die beste Botschaft der Welt, was ich glaube, das Evangelium ist, einfach zu verbreiten und zu nutzen. Und als zweites, ich nutze Social Media extrem einfach auch, um so ein bisschen zu zeigen, so eine Family, meine Frau, meine kleine Tochter, auch so unser ganzen Prozess, um einfach auch ein bisschen gute Werte und etwas Positives mit reinzubringen in diesem ganzen Social Media, weil Leute folgen ein und sind interessiert, okay, was macht die Person? Mhm. Wie viele junge Leute ich schon inspiriert habe, Prediger zu werden, im Dienst zu sein, Theologie zu studieren, weil sie gesagt haben, wait a minute, der ist ja ganz normal, der ist wie ich, vielleicht sogar noch verrückter, er liebt Jesus, ist Pastor, ist nicht was Komisches, Familie, hat Kinder und da ist natürlich auch schon das Ziel, da auch ein gutes Bild mit reinzunehmen in Social Media. Aber ich will auch mit Social Media gut umgehen, ein gutes Vorbild sein, weil das schon echt heftig ist. Ich glaube, haben noch keine Ahnung von ganzen Folgen und Schäden, die unsere Generation von Social Media hat.
Ja.
Und ich will auf jeden Fall nicht bei diesem Game mitmachen und sagen, boah, das ist my life, my identity, boah, jetzt meine Brand und alles Mögliche. Mhm. Deswegen liebe ich das auch, Pausen zu machen, einfach mal rauszugehen und zu wissen, okay, wer bin ich eigentlich, wenn kein Social Media da ist? Wer bin ich, wenn keine Kamera da ist?
Mhm.
Wer bin ich, wenn niemand da ist? Wer bin ich zu Hause? Und ich arbeite lieber in diesem Bereich.
Mhm.
Und deswegen ist einer meiner Lieblingssätzen, lieber habe ich ein viel stärkeres Private Life als ein Public Life. Und aus meinem Private Life soll mein Public Life sozusagen leuchten, das soll der Überfluss sein.
Mhm.
Und viele sind eher dabei, gerade sich ein großes Public Life aufzubauen. Und dann lernst du sie in echt kennen und du denkst dir, really?
Private Life verkümmert, ja.
So, ja, auf Social Media voll am Glänzen, aber im Real Life.
Mhm.
Deswegen, wenn mich Leute immer treffen, das Erste, was sie sagen, das ist schon hart, die sagen so, ich habe mich dich viel größer vorgestellt. Ich denke mir so, du bist so ein Assi. Du siehst so größer aus. Ich so, ja, okay, danke.
Und dann so,
aber dann, was die Leute auch sagen, krass, du bist einfach eine entspannte, eine coole Person. Und dann weißt du, ja, ich will lieber im Real Life präsenter sein, stärker sein, mein Private Life. Viel größer als das, was Public. Und Public soll einfach ein Überfluss sein. Und die Sache ist, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, als Christen, das ist jetzt mehr ein Appell vielleicht an die, unsere christlichen Zuhörer, wir dürfen Social Media nicht einfach an irgendwelche random Leute übergeben. Das lenkt eine Generation. Ja, und ich verteufel das nicht, wie viele andere Pastoren und Leiter, Shoutout an euch, die über Jahre Social Media verteufeln und sagen, oh, wie könnt ihr Instagram und Facebook haben? Hello, there's already TikTok. Also die das nur verteufeln. Na klar, und da ist auch einiges, was negativ ist. Aber so, we give the mic away to other people. Und ich finde es richtig cool, dass wir sehr viele Content-Creator haben und Christian-Influencer, die in dieser ganzen
Szene
lichten.
Ja. Ja, absolut. Absolut. Auch das, was du vorhin meintest, mit eine gewisse Werte gewählt zu präsentieren, sei es Familie oder Freundschaft oder Beziehungen, ist ja auch oder spielt ja, ja dazu mit bei, sag ich mal, dass man ein ausgeglichenes Bild auch kreiert und schafft, ne? Und nicht nur eben die shiny Highlight Reel Version auf einem selbst. Deswegen, ja, auf jeden Fall interessant und auch dieses zuerst zu wissen, wer ich bin und das auch vollkommen auszuleben und dann auch zu zeigen, das erlaubt wiederum anderen, hoffentlich nicht nur, weißt du, dir nachahmen zu wollen, sondern sie selbst, sich selbst zu finden.
Yes, sehr gut.
Ne, die maximale Version deiner selbst, wenn du die findest, wird sie eine Freisetzung irgendwo kreieren für andere, auch sie selbst zu sein.
Stark.
Und deswegen, ja man, auf jeden Fall inspirierend zu sehen,
stark,
was du da so machst und genau, das auf Social Media zu beobachten. Was glaubst du, ist bisher die unerwarteste, vielleicht sogar schmerzvollste Lektion gewesen in deinem Pastorsein?
Ich glaube, so den größten Schmerz, den man jetzt so auf dieser ganzen Reise erlebt, ist, dass Menschen es nicht immer gut mit dir meinen. Ich finde es krass, dass ja, also ich bin so jemand, ich denke mir so, wie können Leute gegen einen sein und einen zum Gegner machen und dann auch manchmal Leute, mit denen du unterwegs warst, wo du denkst, ey, das ist richtig krass, und ich glaube, es ist einfach, ne, wo man auch als Pastor Ablehnung erlebt hat. Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es so, das ist so ein Triggerpoint, weil ich früher als Kind Ablehnung erlebt habe und Rejection, reagiere ich da extrem allergisch. Na, und ich glaube, das ist halt so, als Pastor kriegst du Ablehnung in der Gesellschaft, Menschen. Das ist echt verrückt. Wir haben letztens haben wir eine Wohnung gefunden, die haben mich gegoogelt und haben gesagt so, ey, wir wollen nicht, dass du hier lebst. Wir wollen nicht, dass jemand hier lebt mit solchen Werten. Und ich sage, krass, einer mit Werten wie Nächstenliebe, So, ne, wenn du so Ablehnung erlebst aufgrund von deinem Glauben, Ablehnung erlebst auch von Menschen, von deinen christlichen Freunden. Hm. So, das ist so, wo ich sage, das ist so eins der genau schmerzvollsten Dinge, die ich die Jahre erlebt habe. Aber auch, dass man sich nicht auf alle verlassen kann, safe. Aber das ist eine gute Lesson, dass Menschen enttäuschen werden. Aber die gute Nachricht ist, sorry, ich muss jetzt den Prediger raushängen lassen, Gott wird dich enttäuschen. Ja. Ja, aber genau, ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, that's painful. Und genau. Mhm.
Boah, teile ich, Mann. Und fühle ich.
Ja. Boah, Rejection ist schon assi.
Ja. Und ich glaube vor allem.
Das ist krass.
Vor allem in Momenten, wo es dann vielleicht gar nicht um dich selbst geht, sondern vielmehr, wofür du versuchst einzustehen.
Ja.
Mit bestem Wissen.
Ja.
Und Gewissen. Und dann aber jemanden dadurch quasi ablehnst, den du gar nicht ablehnen willst.
Ja.
Und das dann aber persönlich wahrgenommen wird oder so persönlich genommen wird.
Mhm.
Und du damit in Verbindung gesetzt wirst und dann auch der Glaube vielleicht für diese Person.
Ja.
Und dann dieses Bild auch auf Gott projiziert wird und so weiter, wo du merkst, boah. Weißt du, so, ich kann nicht anders und ich meine es gar nicht böse dir gegenüber.
Mhm.
Ich will das Beste für dich, aber das, was ich sage, tut weh.
Mm.
Aber ich sage das nicht, weil ich dir schaden will oder so, sondern ich glaube, weil es, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Wahrheit ist,
ja,
das Prinzip ist, dem wir versuchen zu folgen und du eigentlich nicht bereit bist, über Leichen zu gehen, aber es sich so anfühlt, als würdest du gerade über Leichen zu gehen, um einem Prinzip zu folgen.
Ja.
Und ich glaube, das war so die schmerzhafteste Lektion für mich oder
ach, krass,
die Erfahrung, wo ich merke, hurts, man.
Ja.
Weil rein von mir als Mensch heraus, ja, würde ich sagen, komm, screw it. Weißt du, wir drücken Auge zu.
Hey, kack auf das Prinzip.
Genau. Egal so, weißt du?
Ja,
wir ignorieren es einfach.
Wir sind Brüder, wir sind Geschwister, also wir waren zusammen unterwegs und so.
Das, ja. Aber das ist wahrscheinlich, wo ich merke, boah. Ich konnte nicht anders und ich werde wahrscheinlich auch gar nicht anders können in Zukunft. Und das ist gar nicht persönlich böse gemeint.
Na.
Und das ist, ja, tut einfach weh, ne?
Na, krass.
kurz mal rausgepackt.
Ja. Nee, ist wichtig. Ist wichtig, dass man darüber redet. So, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja.
Und klar, man kann da jetzt so eine Opferrolle gehen und so. Und das ist jetzt nicht, was wir tun, sondern vielmehr das zu sehen und auch Leuten sagen, hey, die Seite gibt es auch. Sondern ich bin dann auch jemand, wo ich sage immer so, ich komme da raus. Und it's part of life, it's part of the journey. Ja, auch wir wachsen dadurch. Da werden wir noch mehr zu dem geformt, wo Gott uns auch haben möchte. Und so. Er gebraucht ja auch all diese Dinge. The good, the bad, the ugly, everything.
Ja.
To form us.
Absolut.
Ja.
Absolut. Was ist bisher der größte Preis gewesen, den du zahlen musstest in diesem Werdegang?
Ich sag dir ehrlich, der größte Preis für mich, den ich zahlen musste, ist, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und das war für mich so, boah, ich bin jetzt Vater, ich habe Verantwortung. Und ich war aber noch parallel richtig viel auf Reisen. Und dann so mit 2-3 Monaten, auch wenn es so für ein paar Tage war, wo ich nicht so für die Familie da sein konnte, na, auch beruflich, das hat mich richtig auseinandergenommen. Das war so für mich so, boah, krass. Das war, wo ich sage, boah, that's a price that I pay. Weil ich liebe dieses Mädchen so sehr. Das ist mein Ein und Alles. Und dann auch meine Frau, wenn ich dann so meine Familie. Da zum Beispiel jetzt bin ich nur 24 Stunden weg, aber auch da, das ist so gestern, das trifft. So, ne? Deswegen freue ich mich, dass das Reisen auf jeden Fall auch weniger wird. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, boah, das ist ein großer Preis. Und ich bin ehrlich, ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, zu einem gewissen Teil, weil ich will lieber präsenter für meine Family sein, als auf irgendwelchen Bühnen rumzutanzen. Mhm. Ich glaube, ich kann meine Berufung heute besser auch innerhalb meiner Familie leben. Also wenn ich da faile, bringt ja gar nichts. Eigentlich soll das meine Reise dann so die Overflow sein und so. Ja, ja, ja. Aber das war halt mit 2-3 Monaten, das ist halt erste Tochter und so. Ich dachte so, ah, ich verlasse die Kleine und so. Am Ende, ja. So gestern, ich sag, oh, Papa ist wieder unterwegs und sie sagt tschüss und freut sich so richtig. So der jetzt auch natürlich entspannter und so. Aber das ist, glaube ich, so mit einem großen Preis. Aber das merkt man auch, was mir wichtig ist. Familie, number one. Und alles andere, was ich an Preis gezahlt habe, dann junge Jahre einfach, das heißt weggeschmissen, obwohl ich gesagt habe, so, ich werde Jesus nachfolgen. Now, today, I don't see it as a big price. Weil das, was rauskam und der Segen, I would do it again. So, das hat sich damals vielleicht dann wie so was Großes angefühlt, aber wenn du zurückschaust, aber vielleicht auch, was noch der größte Preis sein kann, den ich gezahlt habe, ist zu sagen, Gott, ich lasse dich am Lenkrad meines Autos sein. So dieses, ich habe nicht voll Kontrolle über mein Leben. Ja. Weil ich sagte, ja, ich hätte mein Leben ganz anders vorgestellt. Und weil damals, ich war schockiert, okay, warum hört es jetzt in New York auf? Und jetzt vor einigen Monaten, und Gott sagt, es geht weiter zurück in die Heimat. Und ich denke mir so, okay. Und das ist, glaube ich, ein großer Preis, dieses immer ready zu sein, in and out of season. Zu sagen, okay, Gott, if you speak, I'm here, that's it. Und da habe ich immer den größten Segen erlebt und erlebe ich auch jetzt gerade extrem. Ich bin richtig dankbar für jede Entscheidung in meinem Leben und jede Station, wo ich war. Ich durfte so viel lernen, ob das jetzt in New York war, ob es damals in meiner äthiopischen Kirche in Frankfurt war, im Gospelforum so gewachsen, so tolle Menschen kennengelernt, Freundschaften für ein Leben, dort Papa geworden, geheiratet. Und jetzt geht's weiter. Und ich bin dankbar für das, was war. Aber ich bin auch richtig dankbar und stolz auf die Entscheidungen, die getroffen sind. Ja, because God is leading. Und ich glaube, irgendwie alles war wie so eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt.
Ja, stark, Mann. Stark. Ja, der größte Preis ist ganz oft, ne, das Opfer eines selbst. So. Und was bedeutet sich selbst zu opfern, wahrscheinlich eben seinen Willen zu opfern und das, was man selbst haben will für sein Leben oder meint haben zu oder haben zu müssen und zu wollen. Und ich glaube, das war für mich auch damals zu Anfang des Dienstes einer der Punkte, womit ich am meisten gerungen habe. Also weniger gestruggelt im Sinne von ständig überlegt, ob das der richtige Weg ist, sondern mehr dieses, boah, bin ich mir eigentlich wirklich bewusst, welche Ausmaße das hat? Weil, ich meine, es ist auch etappenweise, dass du immer wieder diese Entscheidung triffst oder neu treffen musst. Aber ich glaube, mit jeder Station des Lebens, sei es jetzt zum Beispiel in der Ehe oder ne, Vater werden und so weiter, merkst du, okay, ich merke, wie wichtig mir das ist, wie sehr mir das zu Herzen gewachsen ist vielleicht mit der Zeit oder wie das neu Raum und Priorität einnimmt und hat es gerade die höchste Priorität in meinem Leben oder wer sitzt weiterhin am Lenkrad und muss sich da vielleicht immer wieder neu was ordnen. Heißt nicht, dass man plötzlich seine Familie verleugnet im Sinne von, ist mir nicht mehr wichtig und mein Kind ist mir egal und so, das sage ich gar nicht. Aber so dieses, okay, was bestimmt gerade mein Leben? Was hat immer noch die höchste Priorität in meinem Leben und was folgt welcher Reihenfolge? Das ist halt immer so eine Realisation für mich, wo ich mir denke, dang it, also so, Junge, weißt du, so check ich das überhaupt gerade oder ist es ein Film, der gerade so läuft? Ne? Ja, weil es, glaube ich, absolut gegen unsere Natur geht, gegen unseren Strich geht, solch eine Entscheidung zu treffen. Der Mensch und unsere Gesellschaft denkt zuallererst an sich selbst.
Ja, leider.
Und zu einem gewissen Anteil verständlich, natürlich, okay. Und gleichzeitig wenn du für dich selbst kämpfst und versuchst, alles für dich recht zu biegen und das Beste für dich zu wollen, wirst du in den meisten Fällen nicht das Beste für dich kreieren. Sondern erst, wenn du dich verlierst, im positiven Sinne,
safe,
in die Person, in ja, jetzt unseren Glauben hinein und in das Vertrauen, dass jemand anderes das Beste für dich kreieren soll, erst dann findest du zu dir selbst, amen, und zum, in Anführungsstrichen, höchsten Glück.
Let's go.
Und Bro, also leicht zu sagen, ne? Aber überhaupt nicht leicht zu leben, ja, weil es eine Entscheidung ist, die von Moment zu Moment geht und keine Sekunde länger.
Ja.
Und diese Entscheidung wiederholt zu treffen auf täglicher Basis, dang it, man. The Christian, yeah, life, hey.
It's a battle, ja. Yeah.
It's a battle, ja. Yeah. Ja. Und dann, dort hört die Geschichte nicht auf, ne? Das ist jetzt the turning point in der Predigt.
The turning point, let's go.
The turning point.
Darauf haben wir alle gewartet.
Yes, yes. Dieser Preis wurde von jemand anderem bezahlt für dich.
Yes.
Und dann im Vergleich das zu sehen oder gegeneinander aufzu legen. Boah, ich kann heute Morgen gar nicht sprechen, Alter. Bro, ich bin so, so müde. Ja, naja, die gegenüberzustellen, so, das meinte ich. Da merkst du plötzlich, okay, wenn es wirklich stimmt, dass ein, nicht ein Gott, sondern der Gott,
come on,
alles zurückgelassen hat,
ja,
um dich zu kaufen mit seinem eigenen Leben. Und selbst hier, wir können kurz einen Deep Dive machen. Ja? wenn Gott gefailt hätte an der Stelle, das Universum, also die Existenz des Universums an der Stelle steht auf der Kippe.
Ja.
Er hat alles riskiert.
Alles.
Alles, alles, alles. Um uns zu kaufen.
Ja.
Um uns zu erkaufen.
Ja.
Und jetzt, weißt du, kannst du 1000 Kreise noch ziehen an der Stelle, aber wenn jemand bereit war, das zu tun für dich, um das Beste für dich zu wollen. Und das ist, weißt du, automatisch bei mir im Kopf ist immer, okay, sobald ich denke, ich muss was opfern oder ich opfer mich selbst für jemand anderen, dann bekomme ich nur das Zweitbeste ab.
Yeah.
Maximal.
Ja, yeah, safe.
Default-Modus ist, oh, schlechtes Outcome für mich hier.
Yeah.
Schlechtes Outcome. Aber das ist ja genau das Gegenteil, was angeboten wird.
Ja. Yeah.
Dir wird zwar der höchste Preis abverlangt, aber du bekommst das Beste.
Ja.
Und das ist so schwer zu ergreifen als Mensch, weil du vielleicht theoretisch das irgendwie konstruieren kannst in deinem Kopf, aber alles in dir danach schreit, nein, das ist nicht wahr, das stimmt nicht.
Ja.
Ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber kommen wir zurück zum Anfang. Vielleicht musst du es ausprobieren.
Yes, let's go.
Weil anders kannst du es nicht erfahren. You'll never know.
That's it.
Es sieht immer so und so aus der dritten Perspektive, ja, aus der Außenperspektive. Aber vielleicht musst du an deinem eigenen Leib erfahren, dass wenn du dich selbst aufgibst für etwas, das vielleicht doch der allerbeste Weg ist.
Ja.
Und das nicht irgendwie schön geredet und nicht irgendwie, ja, das wird dann schon passen und das ist die beste Alternative, die es dort gibt. So, nein, it's not. It is the only way.
Yeah, the only way.
Ja, man.
Come on. Let's go.
Naja.
Einmal kurz von inaktiver Pastor zu aktiver Pastor. Aber
kurz reaktivieren.
Man. Oh man, we miss your preachings. Aber wir haben deinen Podcast, sind wir froh.
Ja. Was würdest du sagen, welche Neuoffenbarung einer bisher vielleicht bekannten Story der Bibel oder einem Prinzip, wonach du dich gerichtet hattest, hat dich bisher durchgetragen, weil du plötzlich aus einem ganz anderen Winkel, aus einer anderen Perspektive dein Leben drin wieder gespiegelt siehst?
Stark. Ja, richtig gute Frage. Josef, die Geschichte von Josef, gerade jetzt. Er hatte einen Mantel mit vielen Farben. hatte sehr viel Gunst auf sein Leben. Und die Gunst auf sein Leben wurde zu seinem Verhängnis. Das war die Gunst auf sein Leben, die ihn in die Grube geführt hat, die ihn ins Gefängnis geführt hat und die ihn in schweren Situationen gebracht hat. Aber es war dieselbe Gunst, die ihm dann Autorität gegeben hat, Einfluss und noch viel mehr. Er durfte damals ein Problem lösen, was kompletter Gamechanger war. Wirtschaftlich für Ägypten. Vielleicht, wenn du die Geschichte von Josef nicht kennst, da kannst du gerne durchlesen. Sehr, sehr interessante Geschichte. Wurde von seinen Brüdern verkauft, versklavt, ab nach Ägypten. Ist dort im Gefängnis, glaube ich, bis zu 13 Jahre alles gebraucht. Und am Ende hat der Pharao einen Traum. Er deutet diesen Traum und hat die Lösung für diese Zeit. 7 Jahre Fülle und dann 7 Jahre Dürre. Und er hat geleitet, weil er vorbereitet war. Und das ist so die Geschichte, die mich jetzt in den letzten Tagen einfach geprägt hat. Weil das Schöne an der Geschichte von Josef, die Bibel sagt, egal wo er war, ob es in der Grube war oder im Palast, Gott war immer mit ihm. Und das will ich, dass Gott mit mir ist. Und ich sehe den Preis von Gunst auf unser Leben. Wenn Gunst auf dein Leben ist, das macht deine Brüder wütend. Aber die Gunst auf dein Leben hat einen Purpose, damit ein Problem gelöst wird. Und das ist, was mich gerade inspiriert.
Ich merke, dass auf jeden Fall mehr hinter, als das, was du von dir gerade gegeben hast.
It's deep.
Man, ja. Das Eisberg-Prinzip. Verstehe. Ist interessant, ne, wie viele Dinge, die man schon bisher kennt und wo man auch lehrreiche Sachen rausziehen konnte, immer wieder neu aktuell werden für einen. Und vor allem, wenn es um biblische Geschichten geht, um Wahrheiten, Prinzipien und Storylines.
Ja.
Man sagt ja ganz oft, ist nicht so, dass du, also am Anfang liest du die Bibel und irgendwann fängt die Bibel an, dich zu lesen.
That's hard when that happens, aber das ist wichtig.
Und hört sich super cheesy an erstmal. Ja. So, okay, christliche Floskel, aber irgendwann merkst du das so im Nachgang erst und denkst dir so, dang it. So, that's my story, oder ich befinde mich gerade darin zum x-ten Mal.
Ja.
Wie kann es sein? Und there's one consistency in there.
Come on. I love it.
Ja, aber am Ende des Tages stimmt es, ne? Es ist eine Konstante darin und es ist halt dieser eine Gott, der nicht fertig ist mit dir, der dich nicht enttäuschen wird,
yes,
der dich nicht loslassen wird, der da sein wird. Und wiederum, weißt du, musst du das für dich erfahren.
Ja.
Immer wieder neu, durch jede Season und durch jede Phase des Lebens. So, ja. Was glaubst du, ist zusammengefasst jetzt deine Mission des Lebens, beziehungsweise du hast schon angeschnitten, aber die Kunst des Menschseins, the art of being human, wo spiegelt sich das wieder bei dir? Und wie bist du der Sache auf der Spur?
Indem ich in meiner Berufung lebe und bleibe. The art of being human ist für mich zu erkennen, wer ich bin. Doch um zu erkennen, wer ich bin, muss ich erkennen, wer Gott ist. Und wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann finde ich diese Identität und ich kann in dieser wirklichen Freiheit leben. Es gibt 2 wichtige Fragen, die der Mensch sich beantworten muss. wo komme ich her und wo gehe ich hin. Und für mich ist die Art of Being Human, die Kunst, Mensch zu sein, genau diese, auf diese Fragen Antworten zu geben. Für mich auch selber eine Antwort gefunden zu haben. Hm. Und ja. Mhm. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
Ja. Hast du vorhin eigentlich auch schon, aber ich wollte sie nochmal stellen. Nein, alles gut. Wir kommen so langsam zum Abschluss, würde ich sagen. Eine Frage, die ich super interessant fand, wäre: Mit welcher Wahrheit kämpfst du gerade und ringst du?
Sehr gute Frage. Ich glaube, für das Nächste, was gerade in meinem Leben steht, brauche ich sehr viel mehr Mut, sehr viel mehr Glauben. Und ich weiß, dass ich equipped bin, vorbereitet bin, aber mit der Wahrheit struggle ich, dass, ne, oder vielleicht halt mit, da ist mir diese Lüge im Weg. Du bist nicht gut genug dafür. Schau mal, was alle sagen. Na, jetzt willst du Kirche gründen, was denkst du, wer du bist? Und die Wahrheit ist, nee, Gott hat mich dafür berufen. Der hat da einen Plan. Er hat geredet, ich habe es vor Augen und ich glaube, ich wrestle gerade mit dieser Wahrheit. So dieses Nächste, weil jetzt, ich gehe über von Speaker, der halt nur unterwegs war, der jetzt richtig was baut. Das ist ein anderes Gewicht. Und ich kämpfe gerade mit dieser Wahrheit. Do I really have what it takes?
Boah, ich habe was richtig Gutes gehört letztens. Auch ein Podcast von einem sehr bekannten und renommierten, geliebten Pastor. Und er meinte, er hat seit 8 Jahren kein Buch mehr rausgebracht. Weil er dachte, dass er kein richtiger Autor ist. Dass es nicht sein Field ist. Und auf die gleiche Frage hat er, oder zu einer ähnlichen Frage hat er die gleiche Antwort gegeben, und zwar: Sein größter Struggle bisher war immer, bin ich genug oder nicht? Es war immer konstant da.
Krass.
Nicht so sehr als Insecurity, aber als, wie soll ich das formulieren? Legiten Zweifel. Als legiten Fakt vielleicht sogar.
Ja.
Und er meinte, die größte Offenbarung an der Stelle für ihn, weiterzumachen jedes Mal, war ein Kommentar seiner Frau.
Stark.
Und zwar, er hat sich gefragt, okay, bin ich zu jung für diesen Job? Bin ich der Richtige für den Job? Bin ich qualifiziert? Bin ich kompetent genug? Punkt, Punkt, Punkt. Und sie meinte, okay, ist berechtigt zu fragen? Vielleicht bist du nicht der Beste. Preacher, Pastor, Standortleiter, whatever, Autor. Aber you're the only one we got.
Bam. That's good. das macht das unique.
Für den Kontext hier,
bam.
Für diese Leute hier, für diese Community, für diese Stadt, für diese Art von Kirche, für dieses Format, whatever it is. Du bist der Einzige, der vielleicht gerade die Hand gehoben hat.
Let's go.
Powerful. Und das ist genug für scheinbar für unseren Gott, der sagt, let's go. Okay, I'll take was du mir anbietest.
So gut. Stark.
Krass, oder?
Ja.
Deswegen Ermutigung an dich.
Let's go, let's go.
You're the only one we got.
Amen, amen. I received that. Richtig stark.
Okay, wir haben es schon jetzt genug oft angeschnitten. Kirche für 069.
Let's go.
Frankfurt. Was geht da gerade ab? Nimm uns kurz rein. Wie geht's da weiter oder was passiert da eigentlich gerade? Weil, wie gesagt, du bist Jugendpastor gewesen in einer der einflussreichsten Kirchen Deutschlands in Stuttgart bisher.
Yes.
Und hast gekündigt. Bist du schon umgezogen?
Umgezogen, ja.
Bist du schon umgezogen nach Frankfurt? Stimmt, die Wohnungsgeschichte. was geht gerade ab?
Das ist verrückt. Sind am direkt nach Weihnachten nach Frankfurt schon gezogen. Hatten offizieller Mietbeginn, war der 1.1.24. Waren 2 Wochen da. sind dann jetzt einen Monat waren wir in Amerika und haben so ein Training gehabt, einfach um ausgebildet zu werden für die neue Aufgabe. Und ja, ist verrückt, was passiert. Wir sind online gegangen mit einem Video. Ich glaube, hat jetzt knapp an die 190.000 Views. Hm. Ist abgefahren, ist so durch die Decke gegangen und es hat so viele Menschen berührt. Einfach dieses Statement Kirche für 069 und Leute waren so krass für mein Vorwahl eine Kirche. Und Leute haben sich gemeldet, die nichts vom Glauben zu tun haben. Sagen, ey krass, wenn das eine Kirche für meinen Vorwahl ist, will ich da sein. Leute mit Nöten haben sich gemeldet und wir merken einfach so, okay krass, dass die Not viel größer ist als das, was wir momentan anbieten können. Mm. Deswegen ist unsere Strategie, wir bauen gerade ein Team. Ich bin Gott so dankbar, er sendet und schickt uns Leute, auch von überall, die auch gerade nach Frankfurt ziehen. Genau, wir öffnen auch dann immer jetzt so sonntags unser Haus und dann in einer Runde, wir beten gemeinsam, haben viele Meetings, Strategie, Kampagnen, die wir fahren werden. Wir werden auch öffentliche Veranstaltungen haben, Interest Night, Vision Night, Team Night, Worship Nights und bauen das so auf. Und am Ende dieses Jahres werden wir launchen. Wir werden nicht lange Startup-Kirche bleiben. Mhm. Ich glaube nicht an dieses Startup-Prinzip, Kirche bist du direkt oder nicht. Mhm. Deswegen nennen wir uns auch jetzt nicht irgendwie Startup, aber das kann jeder machen, wie er es möchte. Wir wollen dann direkt im Glauben starten. Und yes, so, ich merke, die Stadt bekommt es mit. Es wird geredet. Leute haben Fragen. Und es ist schön, schön einfach zu sehen. Ja, eine neue Kirche für Frankfurt. Und ich hoffe, dass da viele Menschen ihr Zuhause finden, dass sie zum Glauben finden, dass da Leute in ihrer Journey sein können mit Jesus vielleicht zum allerersten Mal. Hm. Und ich träume von einer Kirche, die nicht nur das Hier und Jetzt beeinflusst, sondern auch die Zukunft mitgestaltet und mitbestimmt. Deswegen, wenn ich an Kirche denke, denke ich nicht an den Zustand jetzt. Und der Zustand jetzt der Kirche ist leider nicht gut. Sehr, sehr, sehr schlecht. Wir haben Kirchenaustritte wie nie zuvor. Hm. Der Glaube spielt kaum eine Relevanz. Ich glaube, so in Stadt Frankfurt nicht mal 1% glaubt an Jesus und überhaupt geht in die Kirche. Deswegen, there's a lot to do. Hm. Die Not ist groß. Und ja, wir träumen von einer Kirche, die ihre Hände in der Gesellschaft hat. Hm. Die Einfluss nimmt, die aber am Ende Menschen zu Jesus führt. Menschen, die weit weg von Gott sind, dass sie näher zu Gott kommen, dass sie eine Brücke baut. Und da freuen wir uns auch, in verschiedenen Sphären zu gehen, wo sich vielleicht Leute nicht getraut haben. Und natürlich, mein Herz brennt auch für die Frankfurter Rap-Szene. Und da muss Jesus auf jeden Fall rein in jede Szene. Das ist so.
Henok, welche Bürde trägst du gerade in dir, vor allem in diesem, nicht Projekt, aber neuen Kapitel vielleicht deines Lebens?
Family. Menschen, die diese Sache investiert haben. Erwartungen. Erwartungen sind sehr hoch. Von allen Seiten. Und dann aber auch ein Anspruch an uns selber. Jesus in Frankfurt so gut wie möglich zu repräsentieren. Hm. Und ein Segen zu sein für die Stadt, Mehrwert zu sein für die Stadt. Das ist mein Herz. Wenn wir auch nur eine kleine Sache in der Stadt verändern können, dann bin ich richtig dankbar. Aber das ist so die Bürde, die ich momentan trage. Mhm. Nicht so, oh, wird es jetzt erfolgreich, wird es. Mir geht es nicht mal darum, ob es erfolgreich wird. Mir geht es darum, dass es impactful wird. So. Und ich habe lieber eine Kirche von 300 Soldiers, die bereit sind, alles auseinanderzunehmen und bringe Jesus in jedem Bereich rein, als eine Kirche von 1000 Consumers. Hm. Genau. Wir werden keine Eventkirche, wir werden keine Consumerkirche. Eine Kirche sein, die wo Leute mit anpacken, zu Hause finden. Und komplettes Game-Changing in dem Bereich, wo Gott sie gesetzt hat. Mhm.
Ja. Mhm. Ja, Mann. Wie gesagt, ich feuer dich an der Stelle.
Korrekt. Danke, Mann.
Ich habe ja ein paar Freunde in Frankfurt, yes, die da unterwegs sind in der Szene. Und ja, Mann. Das freut mich sehr, einfach zu sehen, die Entwicklung. Und ich verfolge das sehr, oder spannend einfach zu sehen. Und ich denke, es muss halt auch verschiedene Formate und Ausdrücke und Stile von Kirche geben, um eben die Gesellschaft abzudecken, zu repräsentieren und zu erreichen.
Sehr gut.
Und das ist unter anderem einer meiner Bürden gewesen in meinem Amt damals, wo ich einfach gesagt habe, okay, irgendwie, ich merke Leute, also die Botschaft bleibt die gleiche in jeder Kirche, ja. Aber die Leute connecten halt mit Menschen.
Ja.
Und Geschichten verbinden. Und wenn man nicht die gleiche Geschichte teilt, dann okay, kann man es auch hinkriegen. Aber das Organische, das Natürlichste ist, wenn man den gleichen Nenner hat an der Stelle auch und merkt, okay, wir sind durch die gleiche Sache gegangen. Wir haben den gleichen, von mir aus Migrations-Background sogar, oder die gleiche kulturelle Bürde, die wir in uns tragen. Und wenn das fehlt im Ausdruck von Kirche, dann fehlt halt was. Und alternativ irgendwie sich umzuschauen, kann man machen,
klar,
ist auch in Ordnung, aber es ist einfach schade.
Ja.
Weil es braucht verschiedene Leute mit verschiedenen Stories und verschiedenen Mandaten, sage ich mal, um eben die Leute zu erreichen, die genau in dieser Szene sich bewegen.
So good.
Und dementsprechend,
Bro,
ja,
so good. Das allein müsste man ausschneiden und allen Leuten zuschicken.
Clip that.
So good.
Ja.
Mic drop.
Yes, man. Okay, Brudi, letzte Frage.
Yes.
Vom vorherigen Gast. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Classy.
Classy. Face your fears. Mach dir nicht so viele Sorgen. Die meisten Sorgen, die du dir machst, Henok, werden nicht in Erfüllung gehen. Aber begegne deiner Angst. Weil nur dann, wenn du diese Angst überwindest, dann machst du Schritte vorwärts. Ja, das würde ich meinem jüngeren Ich. Ja, Ängste zu begegnen und sich nicht so viele Sorgen zu machen. Because somehow it will work out. Ja, und die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, war, werde ich jemals heiraten? Wie wird es sein, wenn ich Papa werde? It's all good. So wie damals mit Führerschein, kriege ich das hin. Guck mal, wie viele verrückte Leute Autoführerschein haben und Auto fahren. So, und dem, das würde ich dem Kleinen, ja, den Jüngeren, ja, ich geben, so ganz entspannt. Stay faithful and follow Jesus, ja.
Face your fears.
Ja.
Angst darf ein Beisitzer sein im Auto. Aber niemals die Kontrolle übernehmen.
Ja, auf keinen Fall.
Es ist gut, Angst dabei zu haben, weil du manchmal in deinen dummen Aktionen durch die Angst gerettet wirst,
ja,
und dein Leben nicht aufs Spiel setzt. Aber es sollte nie am Lenkrad sitzen.
Niemals.
Ja, Mann. Okay, hey, what a pleasure to have you.
Ay, krass. What a blessing, man. Gott ist gut.
Gott ist gut, man.
Stark. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ja. Danke fürs Kommen. Deine Zeit.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Für unsere Freundschaft, die Let's Beziehung.
Go. Let's Love go. That. Come on.
Sehr gut. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für euren Support, für das Reinklicken, für das Spreaden, für das Weiterleiten, für das Bewerten. Supportet diesen Kanal, supportet dieses Format. Und es kann größer werden, es kann besser werden. Danke an alle Helfer, mein Team in Berlin und darüber hinaus. An all die Kameraleute, Audioleute und Co. Merci beaucoup, hab euch lieb und bin euch sehr, sehr dankbar. Also, bis zum nächsten Mal. See ya. Bye, bye.